Halleluja. Hey, danke Sonja für dieses tolle Zeugnis. Hast mich echt auferbaut wieder. Und ich denke, das ist genau der Punkt, um den es geht. Dass Gott uns verändert. Und dass wir es zulassen, dass er uns verändern darf. Weil er tut es ja nicht einfach so, sondern wenn wir unser Herz öffnen für ihn. Wir sind ja momentan mit der Apostelgeschichte beschäftigt und die Apostelgeschichte ist eben auch ein Buch von Veränderung. Wie Menschen vom Heiligen Geist und von der Kraft Gottes, der sie begegnet sind, total verändert wurden. Von Angsthasen zu Leuten, die gestanden sind vor riesen Menschenmengen und sich nicht gescheut haben, die Dinge beim Namen zu nennen. Keine Angst gehabt haben, dass sie da gesteinigt werden könnten oder sonst irgendwas passiert. Es war damals durchaus schon eine Gefahr da. Wir sehen es beim Stephanus, der ist gesteinigt worden, weil er die frohe Botschaft mit Kühnheit verkündigt hat. Und so schauen wir uns heute einfach auch da das Kapitel 2 an von der Apostelgeschichte und vielleicht ganz kurz einfach auch nochmal einen kleinen Rückblick. Wir haben das letzte Mal uns angeschaut, dass der Lukas diese Apostelgeschichte geschrieben hat. Das ist der auch das Evangelium, das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Er war ein nicht-jüdischer Arzt und er hat so ganz handfeste Berichte geschrieben, die man nachvollziehen konnte, so wie ein Tatsachenbericht, wie ein Polizeireport oder sonst irgendwas, damit die Leute wissen, was da geschehen ist und was da passiert ist. Die Apostelgeschichte ist so 60 bis 70 nach Christus geschrieben worden. Der Paulus hat davor noch schon einige seiner Briefe geschrieben, aber bis die Apostelgeschichte dann aufgeschrieben wurde, war es so 60 bis 70 nach Christus. Der Schlüsselvers in der Apostelgeschichte haben wir das letzte Mal auch angeschaut. Vielleicht kann man den schon an die Wand werfen. Da heißt es nämlich, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und um das geht es heute in der Predigt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Das ist das, was Jesus gesagt hat, was geschehen wird, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die zwei Personen, um die es hauptsächlich geht in der Apostelgeschichte, sind der Petrus und der Paulus. Am Anfang berichtet die Apostelgeschichte bis Kapitel 12 von Petrus und dann geht es auf den Paulus über. Überhaupt die Apostelgeschichte ist so die Apostelgeschichte selber beginnt 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Als Jesus Christus 40 Tage nach seiner Auferstehung war er auf der Erde, ist den Menschen erschienen. Korintherbrief sagt, über 500 Leute, nicht nur die 12 Jünger, über 500 Leute, denen ist Jesus Christus persönlich erschienen. Und darum war das damals einfach eine Tatsache. Das war, wenn die Apostel davon reden, dann reden sie immer, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Wir sind Augenzeugen von dem, was da geschehen ist. Wir erzählen nicht irgendeine Geschichte, sondern es ist Tatsache. Und die Leute haben es auch nicht groß angezweifelt, weil wenn 500 Leute das erlebt haben, dann sind einige Zeugen da, die da wirklich auch einstehen können dafür. Mal ganz abgesehen, dass beim Tod Jesu Christi die Toten auferweckt worden sind und in die Stadt Jerusalem hineingegangen sind. Also wenn da deine Urli, die schon seit 30 Jahren tot ist, auf einmal an deiner Tür klingelt, dann denkst du wahrscheinlich schon, da muss was passiert sein, oder? Und brauchst wahrscheinlich keine großen Argumente mehr, sondern du weißt, Gott hat da was getan. Und so sind es diese 10 Tage von der Himmelfahrt, wo die Jünger und die Apostel warten auf diese Ausgießung des Heiligen Geistes, damit diese Kraft kommt. Der Heilige Geist gießt sich aus über diese 120, die da im Raum sind. Petrus geht raus und predigt, Zeichen, Heilungen, Wunder geschehen. Die Gemeinde wächst und zwar ganz gewaltig. Es kommt zu internen Schwierigkeiten auch. Auch die haben dann immer alles perfekt gehabt und ist alles immer super gewesen. Zu diesen Schwierigkeiten, da setzen sie dann Diakone ein, die dann auch Dinge in der Gemeinde tun. Dann dann kommt es zu einer Verfolgung und das Evangelium beginnt sich auszubreiten und geht aus Jerusalem hinaus nach Samaria und in die umliegenden Dörfer und Städte und Nationen. Wir wissen, dass es bis nach Äthiopien in kurzer Zeit kommt, bis nach Indien in den ersten 100 Jahren. Kurz darauf auch in China, in Afghanistan. Da war das Evangelium, bevor es bei uns im deutschsprachigen Raum war. Und da, wir kommen dann noch drauf zu reden, eigentlich hat schon bei Pfingsten begonnen, wenn wir das dann miteinander lesen. Dann kommt der Saulus ins Spiel, der war bei der Steinigung vom Stephanus dabei und hat da fest mit angefeuert und die Kleider gehalten und war voll einverstanden, was da passiert. Der Saulus verfolgt die Gemeinde, dann hat er diese Begegnung auf dem Weg nach Damaskus, wo Jesus Christus ihm persönlich erscheint und auf einmal wird der Saulus zum Paulus, beginnt das Evangelium zu predigen, argumentiert mit den Juden, muss dann nach Tarsus wieder zurück für 12 bis 17 Jahre, wo er sich noch mehr mit Gott beschäftigt und ihn kennenlernt. Er war ja ein gebildeter Mann, er war ja ausgebildet vom Gamaliel, von einem der größten Lehrer zur damaligen Zeit. Dann geht der Barnabas dorthin, holt ihn wieder und dann beginnen sie ihre Missionsreisen machen, 3 Missionsreisen miteinander, wo Gewaltiges passiert, das werden wir uns noch anschauen. Und schlussendlich wird der Paulus, als er zurückkommt nach Jerusalem, verhaftet, beruft sich auf den Kaiser, gibt Zeugnis vor Königen, vor Kaisern, vor mächtigen Leuten und wird dann nach Rom gebracht, da hört dann die Apostelgeschichte auf, aber dort wird er dann wahrscheinlich nochmal freigelassen und kommt vielleicht sogar bis Spanien, das ist nicht ganz so sicher, bevor er nochmal verhaftet wird und ziemlich sicher dann als Märtyrer stirbt in Rom im Kolosseum. Auch das ist nicht ganz hundertprozentig klar. Heute beschäftigen wir uns mit Apostelgeschichte 2, nämlich genau mit dieser Kraft, die da freigesetzt wird, dass auf einmal sich dieses Evangelium aufbreitet wie ein Lauffeuer, wie von diesem kleinen Zündholz, wenn ihr euch erinnert, wo so ein kleines Flämmchen ankommt, auf einmal ein loderndes Feuer entsteht, das niemand mehr stoppen kann und das die ganze Welt dann einnimmt. Heute reden wir aber noch von Jerusalem und bleiben noch in Jerusalem. Die Jünger haben ja gewartet, so wie Jesus ihnen gesagt hat, dass sie warten sollen, sind in diesem Obergemach gewesen, haben da gebetet miteinander, waren vor Gott diese 10 Tage und dann geschieht was sehr Aufregendes. Und die Renate wird uns das jetzt vorlesen, was da alles geschehen ist zu Pfingsten. Geht so? Ja, einfach aufwischen. sorry.
Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms, und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa, doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Doch manche spotteten auch. Die sind nur betrunken, das ist alles. Petrus predigt zu der Menge. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu. Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen 100 Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Und die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten und Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Liebe Brüder, denkt einmal darüber nach. David starb ja und wurde begraben und sein Grab befindet sich noch heute hier. Aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm geschworen hatte. Einer der Nachkommen Davids würde auf dem Thron Davids sitzen. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel. Und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Denn David ist nie in den Himmel aufgefahren und doch hat er gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Die Gläubigen kommen zusammen. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden.
Vielen Dank. Ich weiß, es ist immer ein bisschen lang, wenn wir das vorlesen, aber ich denke, es ist wichtig. Und ich finde es auch gut, dass wir immer wieder mal das Wort Gottes auch hören und nicht nur auszugsweise hören, sondern mal so ein Kapitel lesen miteinander. Weil das Wort Gottes ist lebendig, sagt der Hebräerbrief, und wie ein zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes kommt, geht in unsere Seele hinein und trennt das, was wahr ist, was Gott sagt, von dem, was wir uns denken und uns vorstellen. Und wir brauchen das. Und darum ist das Wort Gottes was ganz, ganz Wesentliches. Darum ist es auch so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, weil das Wort Gottes kann dich verändern. Und das Wort Gottes verändert dich, wenn du mit offenem Herzen dir das anhörst. Wir haben diese gewaltige Situation, die da geschildert wird. Und ich werde jetzt nur ein paar Dinge rausgreifen von dem. Wir sehen, dass sie da zusammen sind, die Gläubigen, und dann geschieht was Erstaunliches. Nämlich, dass auf einmal ein Brausen vom Himmel kommt. Und in diesem Raum erscheinen plötzlich so wie Feuerzungen und auf jeden Einzelnen kommt diese Feuerzunge und dann beginnen sie auf einmal in anderen Sprachen zu sprechen. Und es muss so gewaltig gewesen sein, dass das eben nicht nur jetzt eine persönliche Erfahrung von den einzelnen Leuten im Obergemach war, sondern ganz Jerusalem hat das gehört. Musst du dir das mal vorstellen, was sich da abgespielt hat. Die Leute laufen zusammen von überall her und fragen sich, was ist da los, was passiert da? Sie müssen irgendwie was mitbekommen haben, dass da was Übernatürliches geschieht, weil ich denke, wenn ich jetzt in einer Stadt bin und da fängt es an zu brausen und was weiß ich, die Wände wackeln oder sowas, dann renne ich eher raus, als wie das irgendwo hingehe und schaue, was da passiert. Weil ich denke, Erdbeben, Sturm oder sonst irgendwas. Es muss ihnen klar gewesen sein, dass da irgendwas Außergewöhnliches, Übernatürliches geschieht. Und die Bestätigung haben sie noch auch, weil auf einmal fangen die an, in anderen Sprachen zu reden. Die Taufe im Heiligen Geist, diese Zurüstung mit dem Heiligen Geist, sehen wir im Wort Gottes, ist fast immer verbunden mit diesem Reden in Engelsprachen, sagt die Bibel, oder in anderen Sprachen. Das ist nichts von unten. Es ist ein Geschenk, das Gott uns gibt, damit wir beten können zu ihm, ohne uns dauernd zu überlegen zu müssen, was sagen wir jetzt, wie sagen wir es. Es ist ein großes Geschenk, das er uns gibt. Und dann lesen wir von vielen Leuten, vielleicht kannst du die andere Folie schnell draufgeben, da ist Jerusalem. Ich habe jetzt keinen Pointer da, aber sie reden von Leuten da von in der Region da von Meder, von Persern, von was Arabern, von Kretern, da aus Kappadokien, das ist die Gegend da, Pontius, Pamphylien, Ägypten, Kyrene. Das war später einer von diesen Hauptorten auch, wo das Christentum gewaltig aufgeblüht ist. Das ganze Libyen war mit dabei, von Rom waren Leute da. Also dieses ganze Kleinasien und so weiter. Sind Juden da gewesen und haben das gehört. Und so nimmt man auch an, dass die Gemeinde in Rom entstanden ist, weil da Juden bei diesem Pfingstfest in Jerusalem waren. Es gab so drei Feste in Jerusalem, wo alle Juden zusammengekommen sind, und das Pfingstfest war eben auch eines davon. Und dann steht dieser Petrus auf, der erstens einmal von sich total enttäuscht war, weil er Jesus Christus verraten hat, dreimal, und sich gedacht hat, es ist vorbei, mich kann der Herr nicht mehr verwenden. Und Gott heilt ihn und macht ihn zu einem der Väter der Kirche. Und er steht auf und er predigt vor dieser Menschenmenge mit einer Freimütigkeit, indem er ihnen sogar sagt, den Jesus, den ihr ans Kreuz gelagert habt. Ich meine, das sind starke Worte, die könnten ja auch über ihn herfallen, da sind ja tausende Leute da. Die haben ja gar keine Chance und wir sehen an vielen Stellen, die sind ja nicht so Waseln, oder? Den Stephanus haben sie gleich geschnappt und gesteinigt, wo der angefangen hat zu predigen, und viele andere auch. Also es waren noch andere Sitten damals, da konntest du nicht die Polizei rufen und sagen, bitte hilft's mir. Und er predigt voller Leidenschaft, er sagt ihnen die Wahrheit so, wie sie ist. Er redet nicht um den Brei herum. Er versucht sie nicht irgendwie so hineinzuschwindeln. Er sagt ihnen, was geschehen ist, wer dieser Jesus Christus war, dass sie Augenzeugen sind und was sie verbrochen haben. Und dann lesen wir da im Vers 37, was Petrus sagte, drang ihnen ins Herz. Und das ist dieses Geheimnis der Kraft des Heiligen Geistes. Wir denken manchmal, ich denke, wir haben so zwei falsche Ansichten. Die eine Ansicht ist, wir müssen die Leute bekehren. Das ist eine falsche Ansicht. Wir sollen Botschafter Christi sein, wir sollen Zeugen Jesu sein, wir sollen die Botschaft weitergeben, aber ich kann keine solche Person bekehren. Nur der Heilige Geist kann das Herz berühren, weil da was Übernatürliches geschieht. Der Paulus sagt an einer anderen Stelle im Korintherbrief, er sagt, das Evangelium ist für die Leute Dummheit. Also dass jemand ans Kreuz sich nageln lässt, als Verbrecher stirbt, und das soll der Erlöser der Menschheit sein. Und er sagt, Gott nimmt das, was schwach ist, um das, was denkt, oder das, was sich einbildet, weise zu sein, zunichte zu machen. Aber der Heilige Geist verspricht uns, wenn wir die Botschaft weitergeben, dass er Herzen berührt und dass er die Menschen zu Gott zieht. Also haben wir schon auch eine Verantwortung. Das heißt, wenn ich denke, ich muss jetzt die Leute bekehren, stimmt das nicht. Aber wenn ich denke, das macht eh alles der Heilige Geist, ich habe nichts zu tun, stimmt das auch nicht. Die Wahrheit im Wort Gottes ist, dass du und ich Botschafter Christi sind. Wir geben und wir sollen das weitergeben, was Gott uns anvertraut hat. Und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dann die Herzen zu berühren. Aber wenn wir das tun, dürfen wir auch wissen, dass der Heilige Geist diese Botschaft bestätigt. Durch Zeichen, Heilungen, Wunderwirkungen. Wir lesen noch viele Wunder in der Apostelgeschichte, die da geschehen sind. Und die Leute haben sich nicht bekehrt, weil ein Wunder geschehen ist. Sie haben sich bekehrt, weil sie gesehen haben, dass Gott real ist, weil nur Gott solche Dinge tun kann. Und darum haben sie sich bekehrt und Gott zugewandt. Die Wunder alleine sind es nicht, die die Menschen zur Umkehr führen und zur Buße. Es ist der Heilige Geist, der sie zur Umkehr und Buße führt. Es reicht nicht, ein Wunder zu sehen und dann zu sagen, wow, das ist ein großer Gott, mit dem haue ich mir auf einen Backel, weil der ist stärker wie alle anderen Götter und dann bin ich auf der richtigen Seite. Das rettet dich nicht. Du und ich, wir sind nur gerettet aus einem einzigen Grund. Nämlich das, was noch der Petrus sagt im Vers 38, ich glaube, das haben wir auch oben, wo es heißt, und Petrus sagt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, empfangen. dieses Bekehrungserlebnis, dieses, die Bibel sagt auch Wiedergeburt dazu, von Neuem geboren zu werden. Und es hat nichts mit diesem buddhistischen oder hinduistisch-buddhistischen Glauben zu tun, dass ich wieder und wieder und wieder geboren werde, sondern er sagt, da geschieht etwas, nämlich dass jemand, der von Gott getrennt ist, einsieht seinen erbärmlichen Zustand und sich Gott zuwendet, ihn um Vergebung seiner Sünden bittet und dann diese Gnade Gottes in Anspruch nimmt, die ihn errettet, sagt das Wort Gottes. Die ihn von einem armen Sünder zu einem Kind Gottes macht. Und es ist wichtig, dass wir diese Einsicht haben. Es ist wichtig, dass ich verstehe, dass ich ein Sünder bin und nicht nur einfach mich bekehre, weil ich denke, ja, das, da kriege ich auch noch ein paar positive Dinge und eine Fahrkarte in den Himmel. Jesus selber drückt so aus, er sagt, wem viel vergeben ist, wer einsieht, was Gott alles für ihn getan hat, wo er war und wo er jetzt ist, der liebt viel. Weil er weiß, was Gott ihm vergeben hat. Und darum ist es eben auch so wichtig, wie der Petrus da sagt, dass wir schon auch zu dieser Bekehrung aufrufen, zur Umkehr und zur Buße. Das heißt, kehrt um, sagt er. Kehrt um. Wendet euch Gott zu. Ich kann nur umkehren, wenn ich sehe, dass ich was falsch mache, auf dem falschen Weg bin und dann die andere Richtung einschlage. Ein Freund von mir, der hat eine Begegnung mit, oder der hat viele Begegnungen mit Gott. Und eine dieser Begegnungen mit Gott, da schildert er und sagt, dass er eines Tages zu Hause war. Und während er so zu Hause ist, stellt Gott ihm auf einmal eine Frage. Eine ganz simple Frage. Er hat gesagt, David, weißt du oder darfst du hergehen und diese Mauern in deiner, da wo du wohnst, niederreißen? Er checkt zuerst gar nicht diese Frage, das ist eine komische Frage. Aber na, darf ich natürlich nicht, weil ich bin nur der Mieter hier, ich bin nicht der Besitzer von diesem Haus, von dieser Wohnung. Und dann sagt Gott zu ihm und sagt, weißt du, genauso geht es mir auch. Ich bin bei vielen Menschen nicht der Besitzer, sondern nur der Mieter. Und ich tue ihnen Gutes, weil ich sie liebe, aber ich darf nur das tun, was sie mir erlauben. Aber es gibt auch Leute, die mich zu ihrem Herrn machen, die mir ihren Besitz sozusagen geben, die mir ihr ganzes Leben geben und wo ich dann der Herr bin und nicht mehr der Mieter und dort darf ich tun, was ich im Herzen habe und was ich tun will. Derselbe Freund hat mir eine Geschichte erzählt, einen Traum, den er gehabt hat. Und in diesem Traum hat er sein ganzes Leben in ein Buch geschrieben. Es war ihm total kostbar. Er hat alles aufgeschrieben, was in seinem Leben geschehen ist. Und das war so ein Riesenschatz. Und dann hat er sich gedacht, was tut er mit dem? Und dann hat er sich gedacht, diesen Riesenschatz schenke ich jetzt meinem besten Freund. Weil der wird es schätzen, für den wird es was Großartiges sein oder was auch immer. Und dann geht er mit diesem Buch zu diesem Freund und läutet an der Tür und der Freund macht auf und er hält dieses Buch hin und sagt ihm, schau, das ist meine ganze Lebensgeschichte und ich möchte dir die schenken. Und der Freund schaut ihn an und sagt, bist du dir sicher? Willst du wirklich mir das anvertrauen? Willst du das wirklich mir geben? Und er sagt, du bist mein bester Freund, ich will dir das geben. Und er fragt ihn nochmal, willst du das wirklich tun? Und er sagt, ja, ich will, dass du dieses Buch hast. Und der sagt, okay, nimm dieses Buch und schmeißt es im Müllkübel. Und in diesem Traum war er völlig aus dem Häuschen. Der hat sich geärgert, er hat gedacht, das gibt's nicht. Wie kann der sowas tun? Wie kann der das, was mir so kostbar ist, nehmen und einfach tun, damit was ihm passt? Der hat zumindest gedacht, der stellt es irgendwo schön auf die Kommode, wo man zur Tür reinkommt, damit es jeder sieht. Und dann sagt dieser Freund zu ihm, hey David, es war dein Buch, du konntest damit tun, was du wolltest. Aber du hast dich entschieden, mir dieses Buch zu geben. Und jetzt ist es nicht mehr dein Besitz, sondern mein Besitz. Und ich kann damit tun, was ich will. Und eigentlich ist es genau das, was bei der Bekehrung passiert. Wenn wir Buße tun von unseren Sünden, wenn wir diese Gnade Gottes annehmen für unser Leben, dann geschieht etwas, nämlich ein Besitzerwechsel. Oder? Dann gehe ich her und das bestätige ich dann in der Taufe, indem ich mit Jesus Christus sterbe und auferstehe, und es kommt zu einem Besitzerwechsel und eigentlich bin nicht mehr ich der Herr von meinem Leben, wenn ich das ehrlich tue. Eigentlich sage ich, Herr, du kannst mit meinem Leben tun, was du für richtig hältst. Und weißt du, manchmal ist das nicht das, was wir uns vorstellen. Manchmal hat Gott andere Pläne, weil er die Dinge in einem anderen Licht sieht. Weil er besser weiß, was, verstehst du, er sieht das Ganze und nicht nur seinen Ausschnitt. Und darum tut er manchmal Dinge, die für uns unverständlich sind, die aber Sinn machen, wenn du die Sichtweise Gottes hast, was wir nicht immer haben. Darum kehrt um, lasst euch auf den Namen Jesus Christus taufen. Das heißt, ich bin bereit zu sterben. Jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Jesus Christus lebt, sagt der Paulus im Galater 2,20, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber nagel mich nicht fest oder schon gar nicht ans Kreuz. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Gabe des Heiligen Geistes ist, dass wir uns Gott zuwenden, dass wir ihn kennenlernen, dass wir verstehen lernen, was es heißt, dass ich jetzt nicht mehr ein armer Sünder bin, sondern ein Kind Gottes. Und dass, wenn ich ein Kind Gottes bin, nicht mehr ich so leben kann, wie ich will und wie es mir passt, sondern so lebe, wie es Gott passt. Es gibt so beim Adel ein Sprichwort, das heißt Noblesse oblige. Adel verpflichtet. Wenn du diese Position hast, bist du verpflichtet, einen gewissen Lebensstil zu führen. Und wenn du ein Christ bist, dann hast du auch das. Du bist befördert worden, du bist jetzt ein Kind Gottes, aber du sollst auch als Kind Gottes leben. Der A.W. Tozer, ein bekannter großer Mann Gottes, hat um die Jahrhundertwende gelebt, Jahrhundertwende. Und der hat, von dem habe ich gerade letztens ein Zitat gesehen, und er sagt in diesem Zitat: Wenn der Heilige Geist in dich kommt, dann darfst du eines wissen, nämlich dass er dich nicht so lässt, wie du bist, und dass du nicht mehr so leben kannst, wie es dir passt. Sondern wenn der Heilige Geist in dich kommt, dann beginnt er dein Leben zu verändern. Wir haben es gehört heute. Und er macht es toll. Das ist nicht, Gottes Willen, Hilfe, jetzt muss ich alles, und wie tue ich da? Sondern wenn ich ihm Raum gebe, dann nimmt er zu in mir und ich nehme ab. Und das ist was Positives. Du wandelst nicht ins Nirvana irgendwo hinein, wo du dich dann auflöst in irgendwas, sondern du kommst in deine göttliche Berufung, in deine Bestimmung hinein, weil Gott einen Plan hat, nämlich, dass er das, was er in dich hineingelegt hat und die Pläne, die er für dein Leben hat, zur Erfüllung bringen will, damit du gesegnet bist und damit du ein Segen für viele bist. Aber das ist nicht immer einfach. Ich finde es großartig, dass wir einen Herrn haben, der unser Vater ist, der uns liebt, der für uns ist. Und all diese Dinge sind toll und super und wichtig, dass wir sie verstehen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, Moment, er ist der Herr. Er ist nicht nur dazu da, um alles toll zu machen für mich und dass mein Leben sich erfüllt und damit das noch passiert und das noch passiert und damit ich toll lebe. Frage mal die 11 Apostel, die 12 Apostel, wie toll ihr Leben war. Lies mal beim Paulus, dass er manchmal am Leben verzweifelt ist. Natürlich hat Gott ihm dann immer wieder auch neue Kraft gegeben, aber sie haben es nicht einfach gehabt. Und ich glaube, auch als Christ dürfen wir uns nicht erwarten, jetzt wird alles easy und leicht und Gott ist dazu da, dass wir jetzt nur noch ein schönes Leben haben. Aber wir dürfen eines wissen, wenn wir das tun, nämlich ihn zum Herrn machen, wenn wir unsere Besitzansprüche aufgeben und sagen, er ist der Herr, dann wird aus unserem Leben was Großes machen. Was echt Großes. Das wird nicht immer einfach sein, aber es wird seinen Namen verherrlichen und wir werden eines Tages vor ihm stehen und er wird sagen, wow, gut gemacht, du toller, großartiger, treuer Knecht. Komm herein, ich will dich über Großes setzen. Du warst mit dem Wenigen treu und ich habe jetzt viel für dich vorbereitet. Das ist was Schönes, das ist was Großartiges, das ist was Fantastisches. Im Römer 3, Vers 4, dort heißt es, dass Gott wahrhaftig ist, Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner. Was heißt das? Das heißt, dass ich bereit sein muss, mein eigenes aufzugeben und zu sagen, ich bin ein Kind Gottes und ich will das lernen, was Gott sagt. Er sagt die Wahrheit und weil er die Wahrheit sagt, geht es nicht darum, dass ich jetzt mit ihm herumdiskutiere, wie und was und dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Sondern es geht darum, dass ich erkenne, er sagt die Wahrheit, dass ich auch erkenne, wo mein Leben nicht mit der Wahrheit im Einklang ist und dass ich mich an den Heiligen Geist wende und sage, mach was draus, weil ich muss von dorthin und ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Aber ich will nicht mehr in der Lüge leben, in meiner eigenen Lüge. Ich will die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht mich frei. Und sie widerspricht oft diesen gängigen kulturellen und menschlichen Dingen. Gebt und es wird euch gegeben werden. Wie oft hörst du das in der Welt? Da heißt, schau auf dich, spar und dann kannst du dir was schaffen. Es gibt viele Prinzipien im Reich Gottes, die nicht konform sind mit dem, was das Wort Gottes sagt. Letzter Punkt und den anderen Bereich lasse ich jetzt weg. Ich weiß nicht, wie wir den noch, ja, mal schauen, wie wir das dann machen. Diese ganzen Dinge tun wir nicht aus eigener Kraft. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt verbessern. Es geht nicht darum, dass wir uns zusammenreißen. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt brutal anstrenge, damit ich endlich noch im Willen Gottes leben kann. Dann habe ich nicht verstanden, um was es geht beim Evangelium. Es geht darum zu erkennen, wie mein Status ist. Zum Beispiel, dass ich eben ein Sünder bin, wenn ich noch nicht mich Gott zugewendet habe. Und dass ich hergehe und sage, Herr, ich brauche dich. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht erlösen. Ich bin kein Münchhausen. Kennt ihr mit dem Münchhausen? Das ist der in den Mirage geht und dann hat er diese brillante Idee, dass er sich an seinen eigenen Haaren herauszieht. Aus dem Sumpf. Ich würde mir da schwer tun, aber es funktioniert auch so nicht. Das ist nur eine Geschichte. Wir können uns nicht selber helfen. Und darum gibt uns Gott den Heiligen Geist. Darum werden wir das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen, diese Gabe, wenn wir unser Herz öffnen und sagen, Herr, ich geb's zu, ich bin bankrott, ich brauche dich und mit dir wird alles anders. Und dann beginnt in unser Leben hineinzuwirken, wie wir es heute gehört haben im Zeugnis. Und beginnt Schritt für Schritt Dinge zu verändern und die dürfen wir auch zulassen. Ich habe noch so viel eigentlich vorgehabt, heute zu sagen, lassen wir es da. Ich möchte dich zwei Dinge herausfordern. Punkt 1, und das hat damit zu tun, dass ich vor kurzem mit einem Pastor geredet habe und der Pastor hat mir gesagt, er hat letztens für eine junge Frau gebetet, die schon lange in der Gemeinde ist und überall mit dabei und alles mitmacht und irgendwie im Gebet schießt sie in den Kopf und er fragt sie, ob sie schon einmal Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen hat. Und dieses junge Mädchen schaut ihn an und sagt, na, ich habe nicht gewusst, dass man sowas tun muss. Und er denkt sich, um Gottes Willen, was tun wir in unserer Gemeinde, wenn die Leute da alle da sind und mitmachen und die Hände heben und singen. Und dabei haben sie noch nicht kapiert, um was es geht. Hast du das getan? Hast du Gott um Vergebung deiner Sünden gebeten? Und hast du den Heiligen Geist gebeten, dass er in dein Leben kommt? Hast du Jesus aufgenommen in dein Leben? Bist du von Neuem geboren worden? Und wenn du das nicht bist, wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, dass du ihn um Vergebung deiner Sünden gebeten hast und ihn gebeten hast, in dein Leben zu kommen, dann mach das heute, dann lass uns miteinander beten. Und wenn du noch nicht diese Kraft des Heiligen Geistes hast, von der die Bibel da spricht und wo wir leider nicht mehr weitergekommen sind, weil sonst hätten wir uns noch angeschaut, was das für Auswirkungen waren, dann komm auch nach vorne, dann beten wir miteinander, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt und dass du in der Kraft des Heiligen Geistes getauft wirst. Amen. Amen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du das nicht aus den Augen verlierst, wenn du mit Leuten redest. Wir sind keine Vertreter, die ihnen was aufschwatzen wollen. Wir sagen ihnen die Wahrheit und der Heilige Geist muss ihr Herz berühren und er wird es tun. Lass uns beten miteinander. Heiliger Geist, wir brauchen dich genauso, wie sie sich damals gebraucht haben. Heiliger Geist, wir brauchen die Ausgießung deines Geistes, dass du dich neu in unser Leben ausgießt, Herr. Herr, ich bete, dass du jeden von uns überführst, dort, wo sein Leben noch nicht im Einklang mit Gott ist. Und ich danke dir, dass du jedem die Kraft gibst, dass dieses Leben verändert wird, nämlich in dein Wesen, so wie du das am Herzen hast. Ich bete, dass du uns aber auch neu mit deiner Kraft erfüllst, Herr. Nicht nur, dass wir ein Leben leben können, das dir gefällt, Gott, sondern dass wir auch ein Leben leben können, das ein Zeugnis ist für deine Kraft und für deine Vollmacht. Herr, du siehst unsere Schwachheit, du siehst, wo es überall mangelt, aber du sagst, dass deine Kraft im Schwachen mächtig ist. Und so geben wir dir unsere Schwachheit, Herr, und laden dich ein und sagen, komm du und erfüll uns mit deiner Kraft und Herrlichkeit. In Jesu Namen. Vater, ich bete, dass jeder von uns eine neue Begegnung mit deinem Heiligen Geist hat und sein Leben neu entzündet und angezündet wird von dir im Namen Jesus. Amen.